Hallo und herzlich willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft. Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Innovationen für die Energieversorgung von morgen und das verständlich, offen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Mein Name ist Sören Patzak und mit mir im BET-Podcast-Studio ist heute wieder mal Lukas Schuffelin. Hallo Lukas.
Hi Sören, grüß dich.
Heute ist der 2. Juni und wir sprechen über den Weg zur Flexibilisierung des Energiesystems. Aktuell führen wir als Branche wieder eine relativ heiße Diskussion darüber, wie man Flexibilität besser nutzen kann, für Markt, aber auch für Netz und wie wir die Systemkosten mit Flexibilität runterbekommen.
So ist es und wir freuen uns, heute Felix Demski bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Felix ist Vice President Legal and Regulatory bei Sonnen. Nicht bei Wolken, sondern bei Sonnen. Und wird uns heute sicherlich einiges berichten können, was seine Vorstellungen und deren Vorstellungen sind hinsichtlich des zukünftigen Energiesystems und welche Weichen da gestellt werden müssen. Hallo Felix, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sören, hallo Lukas, schön euch kennenzulernen und zu treffen und ich freue mich auf den Podcast.
So, Felix, schön, dass du hier bei uns bist. Erzähl doch ganz zu Beginn den Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne mal in ein paar Sätzen, wer du so bist, was du so machst und auch, was du gemacht hast, bevor du bei Sonnen gestartet bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Felix Demski. Ich bin Vice President Legal and Regulatory. Das habt ihr schon gesagt. Das heißt, ich leite die Rechtsabteilung bei Sonnen. Ich bin Jurist und ich habe früher meine Ausbildung in Berlin und London und San Francisco verbracht. Und ich habe mich eigentlich immer schon für Technologieregulierung damals interessiert. Und da gab es eigentlich nur zwei relevante Technologien, die unsere Zeit so prägen. Und das sind einmal die Digitaltechnologien und einmal die Energiewendetechnologien. Und ich bin dann früher in den Kanzleien, wo ich da so gearbeitet habe, dann immer zwischen den beiden Bereichen hin und her getingelt, habe in beiden Bereichen ein bisschen was gemacht und dann irgendwann war ich fertig und dachte, jetzt muss ich mich entscheiden für eine der zwei spannenden Technologien. Sah dann einen Job, wo ich beides machen konnte. Ich war dann beim IT-Verband Bitkom für, ich glaube, 4 Jahre zuständig für Smart Grids und Energy. Das heißt, ich war da der Ansprechpartner für sowohl die Googles, Microsofts, Telekoms dieser Welt und ihre Bedürfnisse dabei, Rechenzentren und Co. und eben auch für die Themen rund um die Digitalisierung der Energiewende an sich, das Smart Metering, Flexibilität etc. Habe das gemacht und nach 4 Jahren lief mir eine damals noch junge Firma über den Weg, die hieß Sonnen und die machten zum ersten Mal das, von dem ich immer behauptet habe, das ist die Zukunft. So muss das jetzt laufen. Die machen das digital. Die vernetzen Speicher, Solaranlagen und Co. zu einem virtuellen Kraftwerk und erbringen damit Primärregelleistung. Und dann bin ich da hingegangen. Als ich da angeheuert habe, ist jetzt auch schon 9 Jahre her, habe ich dann festgestellt, dass dieses virtuelle Kraftwerk so richtig noch gar nicht existierte. Das war auch eher so eine fixe Idee. Und dass das regulatorisch knirschte und technisch auch noch nicht ausgereift war. Und wir haben das dann sukzessive, ich sag mal, regulatorisch freigeboxt und technisch dann auch auf solide Füße gestellt, sodass wir 2019, 2020 dann das erste Mal mit einem virtuellen Kraftwerk aus Heimspeichern Primärregelleistung erbringen konnten. Damals in der Tenet-Regelzone zuerst. Heute machen wir das in verschiedenen Regelzonen. Und das war dann so der Durchbruch an der Stelle. Mit Sonnen sind wir inzwischen in verschiedensten Märkten unterwegs, auf verschiedenen Kontinenten. Also Sonnen ist ein Hersteller für Heimspeicher auf der einen Seite. Und was uns dann von anderen unterscheidet, ist, dass die Kunden diesen Heimspeicher nicht nur für die Eigenverbrauchsoptimierung einsetzen, sondern wir den eben vernetzen können zu einem virtuellen Kraftwerk, das dann verschiedene entweder am Strommarkt auftaucht oder eben auch für die Netzbetreiber Netzdienstleistungen erbringt. Wir machen das in Australien, in verschiedenen europäischen Ländern, also in Deutschland, Spanien, Italien und auch in verschiedenen Bundesstaaten in den USA, Texas, Kalifornien, Utah sind wir damit unterwegs. Wir haben etwa 160.000 Speicher weltweit installiert.
Genau.
Dann ganz kurz, Lukas, muss ich sagen, haben wir gerade festgestellt, kenne ich schon seit 12 Jahren. Wir haben immer mal wieder Berührungspunkte in dieser Transformation.
Super, dann kurz unterm Strich heißt das, ich verstehe es richtig, virtuelles Kraftwerk, Regelleistung, Intraday, auch für den Netzbetreiber, also wirklich so Allround-Flexibilität. Was davon, Regelleistung habe ich wahrscheinlich schon relativ lange, Flexibilität für Netzbetreiber, wo steht ihr da?
Es kommt so ein bisschen auf den Markt an. Also wir haben angefangen eigentlich mit dem ambitioniertesten, was man machen kann, nämlich Primärregelleistung. Da muss man innerhalb von 30 Sekunden reagieren. Wir können innerhalb von, ich weiß nicht, 1-2 Sekunden reagieren, wenn es notwendig ist. Und sind von da eigentlich dann so von Markt zu Markt haben wir uns vorgearbeitet. Also wir sind wir sind dann auch am Intraday-Markt unterwegs. Wir sind Lieferanten für unsere Kunden. Wir sind Direktvermarkter für den PV-Strom aus deren kleinen Dachanlagen. Immer nur, wenn die das wollen. Also wer das nicht will, der kann sich auch eine Sonnenbatterie kaufen und die völlig ohne jede Internetverbindung im Keller stehen lassen. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Und in Deutschland ist es so, dass tatsächlich die Netzdienstleistungen für Netzbetreiber, da der Rechtsrahmen noch nicht so stark ausformuliert ist. Die dürften das alle nachfragen, die machen das aber nicht. So. In den USA ist es dann anders. Da haben wir dann häufig, also beispielsweise Rocky Mountain Power in Utah, haben dann wirklich ein vertikal integriertes Utility noch. Und da ist es dann so, da kriegen die Kunden, wenn die dann sich eine Batterie anschaffen, die wir auch steuern können mit dem virtuellen Kraftwerk, dann kriegen die einen Bonus. Muss nicht von Sonnen sein, die Batterie kann auch von einem Dritthersteller sein. Und das bündeln wir dann, das sind dann zehntausende Batterien da in Utah. Und wir bündeln das dann alles zusammen. Das ist dann in der Leitwarte des Netzbetreibers, hat er das da vorliegen und kann dann entsprechend mit diesen Batterien auf seine Engpässe oder was immer er da für Probleme jeweils hat, dann reagieren und die hoch und runter fahren.
Ja. Und wenn man dich jetzt so beobachtet, und in der Vorbereitung habe ich mir dein LinkedIn-Profil noch so ein bisschen angeguckt, wie nimmst du denn die Branche wahr und den Diskurs aktuell innerhalb der Energiewirtschaft, einer energiewirtschaftlichen Bubble, sagen wir mal auf LinkedIn, wo du ja, wenn man es so sagen will, so auch phasenweise mal vielleicht mal ein bisschen sarkastisch unterwegs bist, so nicht provokant, aber auch immer so halb lustig Dinge kommentierst. Findest du, dass es notwendig in der Diskussion so Aspekte dann auch teilweise so zu spielen?
Also ich habe mich Zeit meines Lebens Social Media immer verweigert. Ich fand das immer doof.
Entsprechend. Wo ich gerade sagen, da hast du mit mir genau den richtigen. Ne? Ich verweigere mich da auch. Aber LinkedIn ist so immer das eine Game, was ich spiele.
Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen die Leute aus in Energiewirtschaft, denen geht das alles so, und die werden trotzdem jetzt alle in diesen LinkedIn-Sog reingesogen. Aber es ist eigentlich noch ein ganz interessanter Ort, um eben so die verschiedenen Positionen auszutauschen, die es in der Energiewende gibt. Und ich finde auch in unserer energiewirtschaftlichen Bubble ist der Diskurs da auch einigermaßen zivilisiert und macht irgendwie Spaß.
Genau, total. Deswegen mag ich auch Leute wie du, die auch mal mit dem Augenzwinkern Dinge kommentieren. Weil, ne, bei allem, bei aller hoffentlich gleicher Überzeugung, in welche Richtung es grob geht, haben wir ja teilweise nun mal unterschiedliche Detailansichten, und da finde ich es immer viel angenehmer, auf so eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, als dann irgendwie so harte, vorwurfsvolle Posts, die man ja dann in anderen Debatten leider da auch sehen muss. Deswegen, es war eher ein Lob an dich, dass du es schaffst, es so zu transportieren.
Danke. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland, wir waren halt lange Vorreiter in der Energiewende, und das sind wir jetzt nicht mehr. Also wir sehen halt auch in den anderen Märkten, wo wir unterwegs sind, dass alle an sehr unterschiedlichen Punkten gestartet sind mit der Energiewende. Wir in Deutschland ein bisschen früher, die anderen vielleicht ein bisschen später, dann haben die vielleicht ein bisschen mehr Tempo gemacht. Und Aber früher oder später rennen alle technisch in dieselben Herausforderungen. Der eine hat ein bisschen schöner ausgebautes Netz, wie wir hier in Deutschland. Der andere hat ein bisschen wackeligeres Netz als zum Beispiel die Kollegen in Australien. Aber früher oder später haben alle so dieselben technischen Herausforderungen, auch im Marktdesign und in verschiedenen Mechanismen und so. Und da sehen wir schon, dass eben in anderen Märkten da dann doch häufig deutlich pragmatischer vorgegangen wird als in Deutschland. Und dann ist man manchmal ein bisschen genervt, weil ich habe das Gefühl, die meisten wissen ja doch eigentlich, wo es hingehen muss. Also die Energiewende an sich läuft, die dauert halt einfach mehrere Jahrzehnte. Das ist eine unglaubliche Transformation. Aber die läuft, die ist auch nicht aufzuhalten. Und worauf es jetzt ankommt, ist eben vor allem Koordination. Wie kriegen wir das alles neu koordiniert in den verschiedenen, zwischen den verschiedenen Akteuren? Und da ist Deutschland manchmal ein bisschen langsam und da kann man dann mal den Finger in die Wunde legen und sagen, das geht auch schneller oder pragmatischer an der Stelle.
Da mal kurz zur Rückfrage, wenn wir jetzt wirklich auf Deutschland mal gucken, auch wie der Markt sich entwickelt. Da haben wir schon ja in den letzten zwei, drei Jahren auch eine Menge, ich sag mal, neuer Wettbewerber für euch. Jetzt neu in Deutschland zumindest, die kommen ja teilweise aus dem europäischen Ausland, aber ob es jetzt die Octopus, die Enpals, die 1,5 was sind und so weiter und so fort. Wie nimmst du das da gerade aktuell wahr? Wird der Wettbewerb stärker? Machen die grundsätzlich was anderes? Siehst du vielleicht auch eine gewisse Konsolidierung von den ganzen neuen Playern, die aktuell für Furore sorgen?
Also ich bin erstmal froh, dass es die gibt. Ja, also der gesamte Energiemarkt ist ja doch sehr groß. Jeder in Deutschland muss da ja quasi mitmachen. Es gibt ja niemanden, der sagt, nee, Energie brauche ich nicht. Und gemessen daran sind wir alle noch relativ kleine Player, muss man sagen. So. Entsprechend bin ich froh, dass es die gibt, weil jetzt sind wir nicht mehr alleine. Also ich bin in den politisch-regulatorischen Auseinandersetzungen, dass man nicht sich dahinstellen muss und sagen, wir sind übrigens die Einzigen mit einem virtuellen Kraftwerk. Wir sind zwar immer noch die Einzigen, die primäre Leistungen anbieten, aber wir sind sozusagen diese Idee der Vernetzung und das Ganze eben dezentral, aber bundesweit aufzuziehen, dass das andere jetzt auch machen, das ist super, weil das zeigt, dass das eine Idee ist, die Traktion hat. Und also ich bin immer froh, wenn ich die Kollegen da irgendwo sehe.
Und was ist dein Werbeblock jetzt für mich ganz persönlich? Ich baue gerade ein neues Haus und will dann natürlich auch das gesamte Paket haben. Warum komme ich zu euch gegenüber den anderen, die Sören gerade genannt hat und auch allen anderen? Was ist so besonders gut, was ihr macht? Du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber erzähl uns nochmal, was so die technischen Vorteile sind im Zweifel, was das Angebot ist.
Okay.
Bevor ich so
weiß, nicht,
so
ich weiß nicht, ob die,
weiß,
ob die
also, persönlicher Dienst gerade.
Ja, okay. Also die, ich kenne ja so Podcasts, wo dann die Hosts immer Werbeblöcke einschieben müssen und das da runterrattern.
So weit sind wir noch nicht.
Nee, so weit seid ihr noch nicht. Dann müssen die Gäste das noch machen. Ich kann das relativ knapp halten.
Es ist unbezahlt hier. Nur einmal klarstellen.
Ich kann das relativ knapp halten. Also sozusagen, der Ansatz ist schlecht die, dass man sich eine Batterie nimmt, die langlebig ist und sehr sicher ist. Dass man die kombiniert mit seiner PV-Anlage, um erstmal seinen Eigenverbrauch zu erhöhen und dann das Ganze eben vernetzt und verschiedene Stufen der Energiemarktintegration für sich auswählt. Also, dass man sagt, okay, ich möchte, dass die Batterie im Sommer gerne den Eigenverbrauch macht, aber im Winter steht die normalerweise 4 Monate rum. So, wenn die Sonne nicht scheint, bringt die Batterie erstmal nichts, sondern könnte man ebenfalls bei uns dann sagen, okay, ich gehe in den dynamischen Tarif, das optimiere ich dann und dann nutze ich das eben für einfach die Beschaffung günstigeren Stroms zu den Zeiten günstiger Preise, mache die Batterie voll, versorge mich daraus. Genauso mit der PV-Anlage, dass ich sage, ich setze mich jetzt, speise nicht nur einfach stumpf ein, wenn die Sonne scheint, sondern ich nutze eben die Intelligenz der Batterie, gucke, dass ich mittags einspeichere, dass ich eben eher direkt vermarkte an den Flanken, also in den am Vormittag und am Nachmittag, wenn eben die Preise ein bisschen höher sind, dass man den negativen Preisen aus dem Weg geht. Und wenn man eben will, sagt man, kann man auch noch sagen, ich will auch mit dem Speicher noch Primärregelleistung erbringen. Das nimmt den Speicher kaum in Beanspruchung. Der Algorithmus ist da ziemlich schlau. Der sorgt dafür, dass also sozusagen die einzelnen Batterien relativ selten ran müssen an der Stelle und auch immer guckt, dass da noch genug Strom drin ist, damit man sich noch selber versorgen kann. Und dann kann man eben darüber Zusatzeinnahmen generieren. Das heißt sozusagen, für den Standardkunden stehen vielleicht sozusagen die Langlebigkeit der Batterie und die Zusatzeinnahmen und die Vernetzung im Vordergrund. Für euch stünden wahrscheinlich eher im Vordergrund, kann ich tatsächlich als Haushaltskunde teilnehmen an den verschiedenen Energiemärkten, die es so gibt. Und da haben wir entsprechend dann die Module dafür.
Das ist dem Lukas natürlich neben seinem individuellen Wohl die Volkswirtschaft noch viel, viel wichtiger. Und du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, auch Netzkosten senken und so weiter und so fort. Da haben wir ja grundsätzlich bezüglich der Kosten und der Verteilung jetzt alle gespannt nach Bonn geguckt und haben jetzt letzte Woche ein etwas klares Bild auf das, was die Bundesnetzagentur sich vorstellt mit der neuen AGNES-Regulierung. Kannst du uns mal mitnehmen, was ist aus deiner Sicht gut, was ist schlecht und auf einer Skala von 1 bis 10, wie mutig ist denn der Entwurf aus Bonn?
Also wir alle gucken da, glaube ich, seit ein, zwei Jahren drauf, ne, und alle wissen, es muss was passieren bei den Netzentgelten. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Und so gesehen, glaube ich, das Beste ist, dass wir jetzt mal was Belastbares haben, wo man, was man jetzt mal überprüfen kann, wo auch klar ist, wie die verschiedenen Mechanismen zusammengreifen sollen. Was gut ist, ist in meinen Augen, dass die BNetzA erkannt hat, dass, glaube ich, einer hat das in den Workshops so schön gesagt, einer hat gesagt, Kapazität ist das neue Gold. So. Und zu sagen, okay, wenn wir einen Netzausbau haben, der eher langsam ist und einen erneuerbaren Ausbau, der zum Glück sehr schnell ist, plus die weiteren Energiewendetechnologien wie Wärmepumpe, Elektromobilität und Co., dass die auch schneller kommen, dann wird es mit der Kapazität irgendwann knapp und dann müssen wir einen stärkeren Fokus darauf legen, wer nutzt vor allem wann Kapazität. Und in ihrem Grundmodell, was der BNetzA ja vorschwebt, ist es eigentlich ganz clever jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt A, ist nicht mein Job und auch nicht der Job vom Netzbetreiber, diese knappe Kapazität zu verteilen, sondern ihr Netznutzer überlegt euch doch alle mal, wie viel Kapazität ihr so braucht. So, und dann lockt das ein und dafür zahlt ihr erstmal einen Kapazitätspreis. Warum es dann zwingend noch einen Arbeitspreis dazu gibt, weiß ich gar nicht, ob das notwendig ist, aber die BNetzA sagt ja, okay, dann zahlt ihr alle noch einen kleinen Arbeitspreis. Und dann ist eben die entscheidende Frage, was passiert, wenn ich jetzt über die Kapazität drüber komme, die ich gebucht habe. Das kann ja auch mal passieren. Mir ist das mal im Italienurlaub passiert, da habe ich dann gelernt, da flog dann einfach die Sicherung aus dem Smart Meter raus. Und ich musste dann im Dunkeln mich vortasten bis zum Zählerschrank und die da irgendwie wieder reindrücken. Und da sagt die BNetzA, ja, so soll das nicht sein, sondern wer mal über seine gebuchte Erfahrung, Kapazität. Ja. Ich fand mich großartig, dass ich dieses Problem lösen konnte.
Also, war zu Hause im Haushalt wahrscheinlich Angeberei, aber es war so experience-mäßig wahrscheinlich nicht die beste Lösung, so als Plan.
Nee, das war es in der Tat nicht. Und auch es war gut zu sehen, dass eben das durchaus mal schnell mit irgendwie, was war das, Waschmaschine plus Heizlüfter, kommt man dann schon in Leistungswerte, wo dann da die Sicherung rausfliegt. Aber die BNetzA sagt ja, okay, wenn ihr dann über eure gebuchte Kapazität rüberkommt, dann zahlt ihr halt ein bisschen mehr für euren Arbeitspreis, dann gibt es da eine sanfte Strafe, ohne dass sich alle so sofort aufregen. Das ist eigentlich, glaube ich, das richtige Modell, wie wir mit knapper Kapazität umgehen sollten.
Und was ist schlecht?
Ja, schlecht ist, dass dieses eigentlich richtige Modell den allermeisten Netznutzern nicht zugänglich gemacht wird. Also, dass die BNetzA sich hingestellt hat und gesagt hat, so für Kunden unter 100.000, wo eigentlich auch Kapazität das neue Gold sein müsste, da machen wir dieses Modell nicht, sondern da lassen wir alles so, wie es heute ist und nur die Eigenverbraucher sollen halt ein bisschen mehr Geld in den Topf legen. In Form von einem erhöhten Grundpreis. So. Und das ist eigentlich nicht zielführend, weil die Prosumer, ja, die zahlen heute weniger Netzentgelte durch den Eigenverbrauch. Kann man darüber sprechen, dass die sich stärker beteiligen. Aber die haben zugleich eben all diese Technologien zu Hause rumstehen, mit denen sie das Netz auch lokal entlasten können. Ja, also man kann sich im Winter zu Zeiten der Jahreshöchstleist durchaus auch einfach mal aus seinem Speicher versorgen und muss diese Jahreshöchstleist damit nicht weiter in die Höhe treiben. Es muss auch nicht jeder sein Elektromobil immer laden, wann er will und auch eine Wärmepumpe kann man intelligent fahren. So, das heißt, und diese Potenziale, die es da gibt bei den Prosumer-Haushalten technologisch, die werden eigentlich in diesem neuen System nicht gehoben, sondern da wird nur gesagt, legt ihr irgendwie 100, 150 Euro mehr in den Pott und gut ist. Das heißt, wir haben ein bisschen den Eindruck, dass diese Reform, mit denen alle viele große Hoffnungen verbunden hatten, doch ganz stark getrieben ist durch A, eine Angst vor Umverteilungseffekten und B, einem vielleicht sehr, sehr, sehr fast zu realistischen Bild der digitalen Möglichkeiten der Netzbetreiber heute. Und das einfach, glaube ich, die Angst da ist, dieses eigentlich gute Grundmodell im Massenmarkt wirklich auf mehr Kunden auszurollen. Und ich glaube, deshalb hatten so viele Akteure auch in diesem Prozess eigentlich gefordert zu sagen, Mensch, euer Grundmodell, das ist doch eigentlich ganz praktisch, erlaubt den Prosumern doch zumindest da rein zu optieren. Das scheint mir eigentlich der sinnvolle Weg. Also wenn einer sagt, ich kann mit meiner Kapazität sparsam umgehen und ich bin schlau und verbrauche in den richtigen Zeiten und speise in den richtigen Zeiten ein und in den anderen nicht, dass man ihn dann in ein System reingibt, wo das dann auch honoriert werden würde.
Ja, also im Grunde ist es ja wie wieder mein persönlicher Case, ne, dass mein zukünftiges Zuhause, sage ich mal in Gänze, sich gegen den Markt und die EEG-Vergütung quasi optimiert, aber halt nicht zusätzlich gleichzeitig, wie auch immer, gegen den lokalen Netzengpass, das Signal fehlt im Grunde, sagst du, ne?
Das Signal fehlt heute in Deutschland und man hätte es, wie gesagt, jetzt schaffen können und das hat man nicht gemacht. Und so wirst auch du dich weiter gegenüber dem Netz vermutlich eher rücksichtslos verhalten.
Heißt, das der Mutindex von 1 bis 10, wie mutig war es jetzt, Felix? Wir brauchen eine Zahl.
3.
3.
3. Ei. Das ist, das ist nicht so viel.
Also, ich mache mal ein Beispiel.
Okay, aber auf einer Skala bis 10 nicht exzellent.
Ich mache mal ein Gegenbeispiel. Wir sind große Fans der slowenischen Netzentgelte.
Oh, das könnte man erklären. Das weiß doch hier kein Mensch.
Das weiß kein Mensch. Die slowenischen Netzentgelte haben eine wunderschöne Historie, nämlich die Slowenen mussten ihre Netzentgelte neu machen und haben das ausgeschrieben und den Zuschlag kriegte unter anderem eben die Universität Comillas aus Madrid. So, und jetzt sprechen die Slowenen kein Spanisch und die Spanier sprechen kein Slowenisch, aber sie haben den Auftrag gewonnen und so konnten die neue Netzentgeltsystematik damit entwerfen. Und das hat die schöne Folge, dass die ganzen Materialien dazu auf Englisch sind. So, die ganzen PowerPoint-Präsentationen und die ganzen Unterlagen. Sodass man da irgendwie mal einen Einblick kriegt in ein Netzentgeltsystem eines nicht englischsprachigen Landes. So. Und Slowenien ist auch nicht irgendwer. Da sind Acer, die europäische Regulierungsbehörde, sitzt in Ljubljana. Das heißt, da gibt es den einen oder anderen Regulierungsnerd, der da rumläuft. Und die haben im Zielmodell eigentlich ein System entwickelt, was wir extrem cool finden, wo gesagt wird, jeder zahlt Netzentgelte, also die Einspeiser zahlen Netzentgelte, die Erzeuger zahlen Netzentgelte. Und diese Netzentgelte sind eher kapazitätspreislastig. Und die können aber positiv oder negativ sein. Also es kann sein, dass man zahlen muss. Es kann sein, dass man ein bisschen was zurückkriegt. Und man muss dann zahlen, wenn man dasselbe macht wie alle anderen in deiner Region. So, also wenn alle gerade verbrauchen und du verbrauchst auch, dann zahlst du halt in der Viertelstunde Netzentgelte. Wenn du das Gegenteil machst von allen anderen, alle anderen verbrauchen und du speist gerade ein, dann kriegst du was zurück. Und genauso andersrum, alle speisen ein mit ihrer Solaranlage. Du, Lukas, machst das auch an dem Tag, dann würdest du dafür auch Netzentgelte zahlen. Würdest du stattdessen in dem Moment den Speicher anwerfen und nicht nur deinen Solarstrom, sondern vielleicht sogar noch was aus dem Netz einspeichern, dann würdest du dafür honoriert werden. Und so versucht man eben zu einem möglichst lokalen Ausgleich zu kommen. Und das fanden wir eigentlich eine sehr charmante Idee. Und gemessen daran ist irgendwelche dynamischen Netzentgelte, die auf einen UNB-Engpass wirken ab 2033, nicht so mutig. So, von der Zahl.
Also, verständlich, ne? Also aus eurer Sicht insbesondere verständlich, dass ihr als Lösungsprovider das attraktiv fändet, so einen Weg zu gehen als einfacher Häuslebauer ist mir natürlich Einfachheit auch, bin ich ja nicht dagegen, solange Solange quasi die Komplexität von jemand anders gehandelt würde, wäre mir es ja auch im Grunde egal. Das wäre dann auch die Wahrheit.
Wobei das ist, glaube ich, ja immer die große Diskussion. Ich meine, es muss nicht auf den Bierdeckel passen und ich glaube, das ist auch gerade ein schlechtes Bild. Aber muss es immer, ich sag mal, 500 Seiten sein, damit dann irgendjemand in Ansätzen versteht, wie es funktionieren soll. Und zumindest, so habe ich es letzte Woche wahrgenommen, es ist wieder sehr, sehr komplex.
Ich denke, es wird komplex werden, ja. Das lässt sich schon absehen. Jetzt guck mal, was die Abschichtung jetzt bringt und vielleicht auch den Zeitplan, wenn er sich konkretisiert. Aber es ist gut auch, dass mal was passiert. Und ich glaube, die Diskussionen sind auch noch nicht zu Ende geführt.
Ja. Dann vielleicht damit kurz verbunden, vielleicht nur kurz zwei, drei Sätze. Das Thema EEG-Novelle, Netzpaket, es hat es ja nicht durchs Kabinett geschafft am 27.05. Gibt es da ein, zwei Themen, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, bevor wir das tatsächlich so machen, wie es im Entwurf steht?
Also was dieser Entwurf von Katharina Reiche enthält, ist ein bisschen komisch. Also was wir sehen, ist, dass...
Das war nicht mal diplomatisch.
Das war sehr diplomatisch.
Also nein,
es gibt ja gerade sehr viel Kritik an Katharina Reiche, die dann ja häufig auch irgendwie ins Persönliche abgleitet. Und das muss man, glaube ich, gar nicht machen, weil man kann auch einfach auf der fachlichen Ebene bleiben, weil da gibt es genug Kritik zu üben. Wir waren sehr überrascht über diesen Entwurf. Also wir waren an zwei Stellen sehr überrascht. Das eine ist, wo sich die Wirtschaftsministerin hingestellt hat und einfach gesagt hat, und übrigens kleine Anlagen, die kriegen keine Vergütung mehr nach MD, die lohnen sich einfach von selber. So. Und hat da irgendwie nie Zahlen vorgelegt, hat auch nie mal darauf geguckt, dass eben die Bundesnetzagentur ja gerade plant, diese kleinen Anlagen, die Eigenverbrauchsanlagen eben stärker zu belasten mit Netzentgelten. Und irgendwie ist diese pauschale Aussage, das lohnt sich schon irgendwie von selber, das wird schon irgendwie passen, ist nie mit Zahlen unterfüttert worden. Also dieser Entwurf hat auf den, ich habe es mal geguckt, ich weiß es nicht, 30, 40 Seiten sind irgendwie Folgeabschätzungen für die Wirtschaft und die Bürokratie und hast du nicht gesehen. Also da wurde wirklich ganz, ganz penibel gerechnet. Nur bei den Fragen, wie rechnet sich das eigentlich dann noch für kleine Solaranlagen und welchen Effekt hätte das auf den Ausbau? Das wurde irgendwie nicht mehr gerechnet. Das war das Erste, was ich überraschend fand. Und was so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass das vielleicht auch mehr ein Herzensprojekt ist, als jetzt irgendwas, was die Ökonomen in der Energieabteilung ausgerechnet haben, was man machen muss. Das Zweite ist, dass jetzt die Direktvermarktung der kleinen PV-Anlagen in den Mittelpunkt gerückt werden soll und dass das der Weg ist, wie es vorwärts geht. Und das fanden wir erstmal gut. Also wir vermarkten die kleine Anlagen direkt und das ist genau das Richtige. Also wir müssen dafür sorgen, dass die kleinen Anlagen das Marktsignal spüren und dass die wissen, wann ist zu viel und wann wird noch Strom gebraucht. Das ist genau das Richtige. Ich halte es für deutlich sinnvoller, den Kunden dann noch ein gewisses Maß an Investitionssicherheit mitzugeben und zu sagen, wir machen eben die Direktvermarktung mit Marktprämie. So, also es gibt eine Sicherheit, was ich mindestens dort einnehmen werde. Aber grundsätzlich sich dem Markt zu stellen, das ist genau das Richtige. Und deshalb hatten wir erwartet, dass in diesem Gesetzesentwurf jetzt x Vereinfachungen für die Direktvermarktung drinne sind. In der Direktvermarktung drinne sein ist nämlich nicht schwierig. Kleine Anlagen Direktvermarkten ist nicht so schwer. Die Hölle ist das Reinkommen. So, die Hölle sind die bürokratischen Prozesse mit den Netzbetreibern. Und der Umstand, dass doch viele, viele Akteure die Marktkommunikation nicht richtig beherrschen. Und da hätten wir jetzt gedacht, dass da jetzt mal Druck auf den Kessel kommt, dass das besser wird. Und das Gegenteil ist passiert. Die Hürden werden jetzt im Gesetzesentwurf nochmal weiter nach oben geschraubt. Also auch die kleinen Anlagen müssen erstmal ihre Fernsteuerbarkeit nachweisen, bevor sie überhaupt in die Direktvermarktung reinwechseln dürfen. Und ab 2028 müssen sie erstmal nachweisen, dass sie über intelligente Messsysteme fernsteuerbar sind. Und das sehe ich ehrlich gesagt im Markt Stand heute noch nicht, dass das möglich sein wird. Und deshalb sehen wir da eigentlich den großen Nachbesserungsbedarf. Also wenn ihr die Anlagen in der Direktvermarktung im Markt sehen wollt, dann macht ihnen das Leben einfacher, nicht schwerer.
Ich glaube, vereinfachte Direktvermarktung in Kombination natürlich mit einem schnellen Rollout oder beschleunigten Rollout ja dann sicher was, was für alle Akteure, ich sag mal, mehr Nutzen im Energiesystem zutage bringen würde. Haben wir aber noch einen kleinen Weg hin.
Und jetzt mal nochmal für mich, würdest du sagen, jetzt auf mein privates Haus wieder gespiegelt, ich will einfach nur schlauer werden, dass ohne den EEG-Anreiz mir das gesamte Sonnenpaket mit PV, E-Mob, Batteriespeicher etc., dass das nicht funktionieren würde? Wäre das nicht für mich ein Case?
Nee, das würde ich nicht sagen, sondern das kommt aufs jeweilige Haus jeweils an. Es kommt sozusagen darauf an, wie viel Verbrauch habe ich so. Also habe ich eine Wärmepumpe, habe ich ein E-Mobil oder habe ich das ja, vielleicht beides. Nicht? Ne? Wie viel Speicher möchte ich einbauen? Hast du beides? Das ist gut, das hilft dir weiter, deinen Eigenverbrauch zu maximieren und das bringt dich dann schon mal auf die sicherere Seite. So, was, wenn du deine Anlage baust, was du feststellen wirst, ist, dass die Kosten für deine PV-Anlage heute eigentlich nicht mehr die Module sind. Module sind spottbillig geworden. Was die Kosten erzeugt, ist, du wirst deinen Zählerschrank neu machen müssen für mehrere tausend Euro, du wirst die ganze Elektrik neu verkabeln müssen, du musst ein Gerüst stellen, da müssen den ganzen Tag lang Leute auf deinem Dach rumtun und das wird auf deiner Rechnung als signifikante Kostenvorteile, Posten auftauchen. So, das wird teuer. Und in dem Moment wirst du die Frage stellen, wenn ich das alles bezahlt habe, warum haben die mir eigentlich nur 7 kW aufs Dach gelegt? Wenn die da oben schon den ganzen Tag oben waren, die hätten für wenig mehr Geld mir auch 14, 15, 20 kW da hinlegen können. Und das würden sie, glaube ich, nicht tun. Das würdest du nicht machen, wenn du nicht wüsstest, was du dann für die Einspeisung ungefähr bekommen wirst. Und das macht in meinen Augen volkswirtschaftlich keinen Sinn. Also was wir jetzt gerade machen ist, wir haben eine EEG-Vergütung für alle. Es soll im Entwurf nur noch 6,2 Cent pro Kilowattstunde geben. Und wenn ich jetzt eine Anlage aufs Feld packe, dann kriege ich die. Und wenn du ein paar Module mehr auf dein Dach packst, weil du eh schon Gerüst, Zählerschrank und Co. bezahlt hast an dem Tag, dann kriegst du das nicht. Und das macht eigentlich keinen Unterschied. Also anders, warum die beiden unterschiedlich behandelt werden, ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich glaube, dass wenn wir dir die Investitionssicherheit geben würden, dass du weißt, ich kriege da mindestens 6,2 Cent dafür in die nächsten 20 Jahre. Und wenn es viel mehr wird, dann muss ich das ja auch zurückgeben. Dann würdest du dein Dach voll machen und das wäre volkswirtschaftlich die sinnvollere Lösung, als dass du dir da nur 6-7 kW aufs Dach packst.
Super, dankeschön.
Super, dann kommen wir ein bisschen auf die Zielgeraden. Du hast jetzt viele Forderungen, ich sage mal Richtung Bonn, Richtung Berlin nochmal verpackt. Wenn du genau einen Wunsch frei hättest, was nehmen wir denn von den ganzen Forderungen? Was ist der Gamechanger, damit wir die Flexibilität besser nutzen können im Energiesystem?
Ich glaube, der Gamechanger wäre, wenn sichergestellt wäre, dass die Fristen, die wir eigentlich haben im Gesetz und der Marktkommunikation von allen eingehalten werden. Also wir haben inzwischen eigentlich ein System gebaut aus Fristen, wo das eigentlich funktionieren müsste. Also man kann sich innerhalb von, kann sich ein intelligentes Messsystem bestellen und dann muss das innerhalb von 4 Monaten eingebaut sein. Ist eigentlich auch noch ziemlich lang, aber ist okay. Dann weiß man, es kommt. So. Und man darf innerhalb von einem Monat in die Direktvermarktung wechseln. Und man darf sich innerhalb von auch einem Monat irgendwie in dynamischen Tarif wechseln und so. Also die Fristen sind alle definiert, die Prozesse sind alle definiert und keiner hält sich dran. So. Und wenn es einen Wunsch gäbe, dann wäre, dass der sich nicht an die Fristen und Vorgaben der Marktkommunikation oder eben der Gesetze in dem Bereich hält, dass der sofort weiß, welche finanzielle Einbuße ihm dann droht und deshalb einen Anlass hätte, sich daran zu halten. Dann kommt man, glaube ich, in einen Markt, der richtig massengeschäftstauglich ist, so wie wir das heute ja vom Lieferantenwechsel kennen. Der Lieferantenwechsel ist ja ein Prozess, der einfach funktioniert und die Leute machen das. Und ich glaube, dieselbe Welt brauchen wir bei den Einspeisetechnologien auch, dass das ganz normal wird, dass man da irgendwie einen Provider hat, der sich um die Vermarktung kümmert. Und ein Smart Meter und Co. Und dass das einfach normal wird. So wie heute ein neuer Handyvertrag oder eben ein neuer Stromvertrag. Und dann wirken die Marktsignale und dann kriegen wir diese Technologie auch nochmal at scale integriert ins System.
Oh, das freut mich so zu hören, was dein Wunsch ist. Also sich an Regeln halten, die man sich schon gesetzt hat.
Komplett richtig, glaube
ich. Ja, voll gut. ja, leider sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Felix, dass du für dieses super spannende Gespräch dabei warst und mir auch persönlich geholfen hast. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal.
Super, und das war die heutige Folge von BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, teilt ihn gerne in eurem Netzwerk und lasst uns auch gerne Anregungen und Feedback da. Unsere Kontaktadresse findet ihr unter betconsulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.